HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Marlene Dietrich ist eine Legende. Ihren Durchbruch hatte die weltberühmte Schauspielerin mit einem Film, den sie später nicht mehr ansehen wollte.
Mit dem blauen Engel, ich meine, der kommt einem doch zum Hals raus, nicht? Ich kann das ja schon gar nicht mehr hören. Ne? Ich bin für den Kopf, ich meine wirklich, lächerlich.
Das ist das Bild von Marlene Dietrich, das bis heute existiert. Die kühle Diva, die in den USA Weltkarriere machte. Aber hinter den hohen Augenbrauen und den blonden Locken verbarg sich ein politischer Kopf. Und um den geht es nicht nur in einer Ausstellung, sondern auch in HR Info Kultur. Aber erstmal ein Blick auf den Roman des Jahres, wobei wir noch gar nicht wissen, welcher es ist. Der Countdown zum Deutschen Buchpreis ist eröffnet worden mit der Veröffentlichung der Longlist. Die siebenköpfige Jury zum Deutschen Buchpreis hat die Liste mit den ihrer Meinung nach 20 aussichtsreichsten Buchtiteln aus diesem Jahr veröffentlicht. Auffällig ist, dass es gleich 6 Erstlingswerke auf die Liste geschafft haben. Insgesamt hat der Sprecher der Jury, der Literaturkritiker Jörg Margenau, ein großes Thema ausgemacht, das sich in vielen der ausgewählten Titel wiederfindet.
Es geht thematisch sehr viel immer wieder, das fiel mir auf, um Männer- und Frauenbilder, um Geschlechterverhältnisse. Zum Beispiel gibt es von Miku Sophie Kümel einen Debütroman, der durchaus beeindruckend beschreibt, wie zwei Männer, die zusammenleben mit einem Freund und dessen Tochter ein Wochenende auf dem Land verbringen und wie da die Familienkonstellation sich darstellt und verändert. Und überhaupt diese Beziehungen, wie man sich zusammenfügt, das ist etwas, was immer wieder in den Romanen vorkommt. Da merkt man, da ist was in Bewegung, gesellschaftlich. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben danach aber auch nicht nur jetzt nach Themen gesucht, sondern auch unterschiedliche Schreibweisen, kurze, prägnante Hammersätze oder fast schon Thomas Mannhaft epische Dinge, wie man sie zum Beispiel bei Nora Bossong in Schutzzone findet. Also die deutsche Literatur ist sehr, sehr reich und sehr vielfältig und das macht es natürlich einer Jury auch schwer, etwas auszusuchen, und zwar, weil die Bücher ja auch gar nicht so einfach miteinander zu vergleichen sind. Es gibt doch sehr viele verschiedene Varianten, dass ein Buch gut sein kann oder interessant sein kann oder aufregend sein kann.
Es gibt also einiges zu entdecken an deutscher Literatur. Eine Auswahl findet sich auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Am 17. September wird die Auswahl dann verkleinert auf 6 Titel, die Shortlist. Und welcher Roman dann tatsächlich das Rennen macht, erfahren wir am Vorabend der Buchmesse am 14. Oktober. Ein Buch stand auch am Ausgangspunkt der Karriere von Marlene Dietrich. Professor Unrat von Heinrich Mann war die Grundlage für das Drehbuch zum Film »Der blaue Engel«, der Marlene Dietrich mit einem Schlag bekannt gemacht hat. Als blauen Engel kennt man Marlene Dietrich bis heute oder als Lili Marleen oder ganz einfach als Stilikone. Die kühle, blonde Schönheit mit hohen Wangenknochen und nachgezogenen, dünnen Augenbrauen. Aber Marlene Dietrich hatte noch eine ganz andere Seite, eine hochpolitische. Sie war eine entschiedene Gegnerin des Nazi-Regimes und kämpfte mit ihren Mitteln gegen Hitler-Deutschland. Diese Seite von Marlene Dietrich zeigt eine Ausstellung, die jetzt in der Gedenkstätte Hadamar gezeigt wird. Bevor es darum geht, was in der Ausstellung genau zu sehen ist, lässt Frauke Gust das Leben von Marlene Dietrich Revue passieren.
Das war in Schöneberg.
In Schöneberg wächst sie heran, im Mietshaus Sedanstraße 53, und dort gedeiht sie, die später so berühmte Berliner Pflanze, zunächst noch als Marie Magdalene Dietrich, bei Fremdsprachenunterricht, Klavier- und Geigenstunden.
Ich war ein Kind aus guter Familie, wurde gut erzogen, mit guten Manieren und wurde auch in gute Schulen geschickt. Und das natürlich habe ich einen großen Vorteil gehabt.
Nach dem Ersten Weltkrieg muss sich das Gelernte als lebenstauglich erweisen. Die männlichen Familienernährer sind alle gefallen. Die höhere Tochter muss Geld verdienen. Nun hat ihre Stunde geschlagen. Marlene. Diesen Künstlerinnennamen hat sie sich schon mit 11 zugelegt. Weil es aber mit dem Geigen wegen Sehnenscheidenentzündung nicht so recht klappen will, fängt sie an mit Werbeaufnahmen und Tingeltangel.
Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin.
Erst beim zweiten Anlauf schafft sie es in Max Reinhardts Schauspielschule. Und auch der erste Filmauftritt war noch kein Hit. Ich sah aus wie eine Kartoffel mit Haaren, so ihre selbstkritische Einschätzung. Aber nach und nach begeistert sie ihr Publikum. Das Girl vom Kurfürstendamm mit den schönsten Beinen von Berlin wird entdeckt.
Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3.
You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. eigentlich ein? Soll das Klavierspielen sein? So dem Dreck soll ich singen? Gehörst dem Waschdruck, aber nicht hier, verstehst du?
Richtig böse werden, befiehlt der große Regisseur Josef von Sternberg, der sie über alle Widerstände hinweg zu seinem blauen Engel und 1929 über Nacht zu einer Berühmtheit macht. Die fesche Lola ist da schon seit 6 Jahren verheiratet und Mutter einer Tochter. Dennoch wagt sie den großen Schritt nach Hollywood, wo sie ihr Entdecker zum Star macht. Hohe Wangenknochen und noch höhere Augenbrauenbögen. Filme wie Morocco, Die blonde Venus und The Devil is a Woman zeigen die Dietrich in ihrer Paraderolle. Vamp, femme fatale, von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Dazu ihr Enkelsohn Peter Reber.
Marlene never really learned how to love. She knew how to be in love and romantic and passionate.
Marlene lernte niemals wirklich zu lieben. Sie wusste, wie es ist, verliebt zu sein, romantisch und leidenschaftlich, aber sie wusste nicht, was wahre Liebe ist. Sie wusste, was Besitzen ist, aber echte Liebe brachte sie immer durcheinander und sie ging weg, wenn es zu ernst wurde. Sie wusste einfach nicht, wie man einen Menschen liebt. Sie verteilte sie. Viele Menschen bekamen ihre Liebe.
Got her love.
Seit 1931 lebt Marlene Dietrich mit ihrer Familie in Beverly Hills. Als die USA 10 Jahre später in den Krieg eintreten, entscheidet sie sich für, wie sie sagt, das einzige Bedeutende, was sie je gemacht hat. Truppenbetreuung.
And now a touch of beauty is added to our program by Hollywood's lovely Marlene Dietrich.
Outside the barracks, by the corner light.
Nach dem Krieg folgen Filme mit Billy Wilder und Alfred Hitchcock. 1953 beginnt sie ihren letzten großen Karriereabschnitt als die Söse in Las Vegas.
Sag mir, wo die Blumen sind.
Die letzten 16 Jahre lebt die Dietrich in Paris, Avenue Montaigne 12. Der blaue Engel, ein grauer Engel geworden, zu Lebzeiten, wie sie sagt, zu Tode fotografiert. Sie stirbt zurückgezogen mit 91 in Paris. In Berlin wird sie begraben.
Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je
Marlene Dietrich hatte es schnell verstanden, dass die Nationalsozialisten schweres Unheil bringen würden und man sich von ihnen fernhalten sollte. Deshalb betrat sie nach der Machtergreifung 1933 jahrzehntelang nicht mehr deutschen Boden. Und noch mehr, sie wurde Amerikanerin, kümmerte sich um Emigranten und unterstützte die US-Truppen. Diese weniger bekannte Seite von Marlene Dietrich beleuchtet die Ausstellung Marlene Dietrich, die Diva, ihre Haltung und die Nazis. Ab dieser Woche ist sie in der Gedenkstätte Hadamar zu sehen. Die Ausstellung ist schon eine Weile auf Tour und war ursprünglich in der Gedenkhalle Oberhausen entwickelt worden, vom Leiter der Gedenkhalle Clemens Heinrichs. Nun ist es bei Weltstars ja so, dass schon viel über sie bekannt ist. Es gibt Dokumentationen, Artikel und Bücher. Ich wollte von Clemens Heinrichs wissen, wie er vorgegangen ist, um noch Neues über Marlene Dietrich rauszufinden.
Das ist eigentlich einfach, indem man eben den Fokus setzt und dann sucht man nach möglichen Quellen und die haben sich in Fülle in der Marlene Dietrich Collection in Berlin ergeben, wo wir dann tatsächlich aus einer großen Materialmenge alles Mögliche an Briefen, Dokumenten, Zeitungsausschnitten und dergleichen mehr haben sichten können, um uns dann einen Eindruck zu verschaffen von der Haltung von Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich war ja von den Reden Adolf Hitlers abgeschreckt und sie war entsetzt über die Entwicklung, die Deutschland genommen hat unter den Nationalsozialisten. Sie hat das aber weniger in öffentlichen Reden kundgetan, sondern in Taten. Was genau hat sie denn gemacht?
Da muss man über ein paar Jahre sozusagen reden. Fangen wir aber an mit 1933. Sie hat eben Emigranten in Paris gesehen und kannte deren Situation. Sie hat sicherlich dem einen oder anderen finanziell einfach so unter die Arme gegriffen. Aber sie hat eben auch diese Emigranten in eigener Sache sozusagen eingestellt, bezahlt. Zum Beispiel eben Max Kolpe und Franz Wachsmann, jüdische Emigranten, die in Paris waren, haben für sie ein Lied geschrieben, allein in einer großen Stadt. Da hat sie deren, sagen wir mal, fachliche Kapazitäten in Anspruch genommen und hat sie dafür eben auch entlohnt. Dann geht's weiter, wenn Sie so wollen, damit, dass sie die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt hat. Die hat sie im Juni 1939 bekommen. Und mit dem Kriegseintritt der USA 1941 ist sie dann in die Werbung für War Bonds, also für Kriegsanleihen, eingestiegen. Dort hat sie so erfolgreich agiert, dass es keinen gab, der mehr Gelder eingespielt hat für Kriegsanleihen als Marlene Dietrich. Damit nicht genug ist Marlene Dietrich dann 1944 im Frühjahr in die amerikanische Truppenbetreuung eingetreten und hat dann die amerikanischen Truppen hinter der Front sozusagen mit Kulturprogrammen amüsiert, kann man zumindest hoffen. Und von
unterstützt
dem,
auf jeden
unterstützt
Fall auf diese
definitiv,
Weise.
Definitiv, moralisch einmal abgelenkt auch von dem Horror eines Krieges. Und das Einzige, was sie zwischendurch mal in Italien unterbrochen hat, war eine Lungenentzündung. Danach ist sie aber sofort wieder in die Truppenbetreuung eingestiegen und hat weiter moralisch unterstützt, genau genommen.
Und das sind ja dann auch die imposanten Bilder von Marlene Dietrich in Uniform, umringt von Soldaten, auf dem Panzer, vor Trümmern, die man in der Ausstellung auch sehen kann. Marlene Dietrich hat also ganz viele verschiedene Punkte gehabt, mit denen sie sich eingesetzt hat gegen Nazi-Deutschland, für einen Kampf gegen Hitler. Nach außen hin hat sie sich aber völlig unpolitisch gegeben. Wie passt das denn zusammen?
Es passt zusammen. Ich glaube, dass ihre Position als solche nicht unbedingt eine politische war, sondern ich glaube, es ist vielleicht besser getroffen, wenn man sagt, dass ihre Haltung eine ethische war oder eine humanistische und dass ihre Abgrenzung vom Nationalsozialismus weniger aus einer politischen, sondern aus einer moralischen Position heraus geschehen ist. Das ist vielleicht das eine. Das andere, was man nicht vergessen darf, ist, dass Marlene Dietrich ja auch noch Familie in Deutschland hatte. Und die Nationalsozialisten waren ja auch mit Sippenhaft nicht zimperlich. Das heißt, es gab eine nicht unberechtigte Sorge, dass die eigene Familie möglicherweise unter einer allzu schroffen Ablehnung leiden könnte. Und das hat sie natürlich versucht zu unterbinden, damit es da keine Schwierigkeiten für die Familie gibt. Denn die Mutter hat schon auch mal in einem Brief angedeutet, dass es für sie nicht ganz einfach sei in Deutschland mit dieser berühmten Tochter, die nicht in Deutschland ist und sich nicht der nationalen Aufgabe stellt.
Da gab es ja dann auch noch eine andere Tochter, nämlich die ältere Schwester Elisabeth. Und bei einem Truppenbesuch in Bergen-Belsen, kurz nach der Befreiung durch britische Soldaten, hat Marlene Dietrich dort diese Schwester auch getroffen, musste dann aber feststellen, dass die Schwester ganz in der Nähe ein Kino für Wehrmachtssoldaten betrieben hatte. Da waren also die beiden Schwestern quasi im selben Metier, nur jeweils auf gegnerischer Seite. Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen den beiden dann entwickelt?
Die Vorgeschichte ist vielleicht noch ganz interessant. Marlene Dietrich war zu dem Zeitpunkt eigentlich in Bayern unterwegs mit den Amerikanern. Und die erste Information, die sie bekommen hat, war, dass man ihre Schwester in Bergen-Belsen gefunden habe. Das schien ihr anfangs so zu sein, dass sie möglicherweise dort im KZ gefunden worden sei. Das war es eben nicht. Und das war dann natürlich für sie ein großes Erschrecken, als sie festgestellt hat, was ihre Schwester dort eben gemacht hat, dass sie letztlich der moralischen Unterstützung der Wachmannschaften des Konzentrationslagers eben sich angedient hat. Und das hat letztlich eigentlich dazu geführt, dass sich Marlene Dietrich sozusagen öffentlich von ihrer Schwester losgesagt hat. Oder anders gesagt, hat sie teilweise auch einfach unterschlagen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, und das ist dann auch wieder Marlene Dietrich, es hat immer wieder Tantiemen gegeben, die sie zur Unterstützung der Schwester über einen dritten Kanal der Schwester zukommen lassen.
Marlene Dietrich ist dann ja erst wieder 1960 nach Deutschland gekommen, um hier Konzerte zu geben. Das Interesse an ihr war dann aber gar nicht so groß und es gab sogar offene Proteste gegen sie. Offenbar haben ihr da viele Deutsche ihren Einsatz gegen Nazi-Deutschland krumm genommen. Haben die Deutschen ihr Verhältnis zu Marlene Dietrich inzwischen begradigt? Wie nehmen Sie das wahr?
Wenn man das nochmal von hinten auf sozusagen sich anschaut, war es ja so, dass unter Aussparung der eigenen Schuldverstrickung diese Vorwürfe der Vaterlandsverräterin 1960 an sie herangetragen worden sind. Es hat dann Anfang der 90er Jahre in Berlin noch eine Diskussion gegeben, als es darum ging, eine Straße nach Marlene Dietrich zu benennen. Und es ist auch bekannt, dass das Ehrengrab von Marlene Dietrich in Berlin-Friedenau auch mindestens zweimal geschändet worden ist. Insofern kann man wohl davon ausgehen, dass es bestimmte Gruppen in der deutschen Gesellschaft gibt, die auch heute noch mit einer Marlene Dietrich und ihrer Haltung nichts anfangen können. Dennoch gehe ich davon aus, dass der größere Teil der Gesellschaft sich mit ihr, ihrer Haltung identifizieren kann. Und das weiterzugeben auch an jüngere Generationen ist sicherlich auch etwas, was man als ein kleines Zukunftsprojekt beschreiben können. Denn so gesehen eignet sie sich ja doch als Vorbild, darf man wohl so sagen.
Clemens Heinrichs, Leiter der Gedenkhalle Oberhausen und Kurator der Ausstellung Marlene Dietrich, die Diva, ihre Haltung und die Nazis. Die Ausstellung ist bis 31. Oktober in der Gedenkstätte Hadamar zu sehen. Und am 10. Oktober wird dort ein Dokumentarfilm gezeigt, der auch auf die Recherchen von Clemens Heinrichs zurückgeht. Der Film Marlene und Beate zeigt die Verbindung von Marlene Dietrich zu Beate Klaasfeld, die bis heute für die Verurteilung von NS-Tätern kämpft und für die Erinnerung an die Opfer. Fulda hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einer echten Musicalstadt gemausert. Das liegt vor allem an dem Produzenten Peter Scholz und dem Komponisten Dennis Martin. Die beiden haben die Produktionsfirma Spotlight Musicals gegründet und damit schon 7 Weltpremieren mit historischem Hintergrund auf die Bühne gebracht. Mit großem Erfolg beim Publikum. Zum 1275-jährigen Stadtjubiläum gibt es eine Neuauflage ihres ersten Werks, Bonifatius. Es ist in diesem Jahr das größte Musical-Spektakel in ganz Deutschland, mit täglich 4500 Zuschauern. Petra Klostermann berichtet über das Mega-Event auf dem Domplatz von Fulda.
Der heilige Bonifatius ist der Apostel der Deutschen, aber für Fulda hat er eine ganz besondere Bedeutung, denn er liegt im Dom zu Fulda begraben. Deshalb treffen sich auch die deutschen Bischöfe zu ihrer jährlichen Herbstkonferenz in Fulda. Die Hauptrolle im Bonifatius-Musical singt und spielt der österreichische Tenor Reinhard Brussmann. Er trat bereits bei der Uraufführung 2004 im Schlosstheater auf und spielt jetzt bei der Neuinszenierung Open Air vor dem mächtigen Dom.
Die Kulisse ist natürlich ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Und ich meine, man darf nicht vergessen, vielleicht 10, 20 Meter hinter uns liegt er. Ne? Also das ist schon eine Erfahrung, wenn man schon diese Rolle spielt, dann muss man das auch machen. Ich finde es grandios, wirklich schön. Es ist toll, dass die Kirche das überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Nicht? Es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, nee, danke, wollen wir nicht. Nicht? Also finde ich großartig.
Die Bühne ist ein gewaltiger Aufbau für 30 Profi-Musical-Darsteller, die auf einer symbolischen Baumscheibe, der sogenannten Donaueiche, agieren. Der heilige Bonifatius soll den Baum gefällt haben, um dem Heidentum entgegenzutreten. Links auf der Bühne sitzen die Kölner Sinfoniker mit 50 Musikern, rechts ein Chor mit 100 Sängern. Die Domfassade wird durch Licht- und Videoprojektionen zu einer spektakulären Kulisse. Musical-Produzent Peter Scholz:
Es ist eine der größten Bühnen, die jemals in der Form gebaut worden ist. Weit über 50 Meter Breite. Wir haben 200 Beteiligte und es ist sogar noch breiter als der komplette Dom. Also es ist extrem imposant hier. Und auch die Beleuchtungs- und die Tontechnik ist in der Form so noch nicht aufgebaut worden. Zumindest nicht in der näheren Region hier. Es wird einfach ein Fest.
Der Schweizer Regisseur Stefan Huber, der führte auch bei den Bad Hersfelder Festspielen bei Titanic und Funny Girl Regie, hat das Bonifatius-Musical neu inszeniert und verbindet es mit der Neuzeit.
Weil ich denke, es gibt doch Parallelen, Machtstrukturen, Politik und Kirche. Dann das Thema Missionierung oder Religionskonflikte auch, die sind doch auch ganz aktuell. Es gibt Parallelitäten, obwohl wir natürlich in der Historie bleiben. Und dann haben wir auch versucht, ein bisschen umzuschreiben im Stück, dass man auch ein bisschen den Einfluss der Kirche spürt, die halt sagt, wir wollen einen Heiligen auch ein bisschen kreieren.
Den Bonifatius-Schüler Sturmius spielt Friedrich Rau, bekannt aus dem Medicus.
4500 Leute sind natürlich mehr als 700 im Schlosstheater. Und das wird, glaube ich, ein Gefühl, was einem das Publikum dann auch mit auf die Bühne schickt, was man dem Publikum auch in dieser Form zurückgeben kann. Und da freue ich mich sehr drauf.
Die nächste Welturaufführung in Fulda wird das Musical Robin Hood sein. Dennis Martin von Spotlight Musicals komponiert bereits die Musik dazu, mit prominenter Unterstützung von Chris de Burg. Bei einem seiner Besuche in Fulda hatte er die kreativen Köpfe von Spotlight Musicals kennengelernt. Und so etabliert sich Fulda immer mehr als Musicalstadt.
Petra Klostermann über die Musicalstadt Fulda. Die aktuelle Produktion Bonifatius ist noch bis zum kommenden Mittwoch zu sehen. Alte Gebäude aufwerten und neu nutzen, das ist eine schwierige Aufgabe, an die sich nicht viele heranwagen. Vor allem nicht, wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Beim alten Schlachthof in Gießen ist das Vorhaben geglückt. Das Gebäude stand lange leer und drohte zu verfallen. Jetzt gibt es dort Wohnungen und Läden und eine Zukunft. Dafür gab es diese Woche den Hessischen Denkmalschutzpreis. Klaus Pradella stellt das Gebäude und seinen Retter vor.
Es erinnert ein wenig an die neue Nutzung von alten Industrieanlagen wie in Berlin, London oder Kopenhagen, wo unmittelbar an der Lahn gelegen bis vor wenigen Jahrzehnten in Gießen noch Rinder und Schweine geschlachtet wurden, da wohnen und arbeiten heute Menschen. Der Gießener Immobilienunternehmer Wolfgang Lust hat das gut 100 Jahre alte Industriedenkmal Alter Schlachthof von Grund auf saniert. Als Lust das Areal vor ein paar Jahren übernahm, stand es länger leer und drohte schon zu verfallen.
Insgesamt interessiere ich mich sowieso für den Erhalt von Denkmalgeschützten großen Arealen. Besondere Herausforderung war natürlich das Nutzungskonzept, weil die Gebäude relativ tief sind. Wir hatten wenig Fensterflächen und es war eben als Lager, Schlachthalle, muss man erstmal überlegen, was kann man überhaupt reinmachen.
Für Lust war dann aber schnell klar, neben Büros und Läden sollen auch Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Mit Hilfe eines architektonischen Kniffes bekam er auch sehr viel Licht in die Wohnräume. Trotzdem musste er die neuen Wohnungseigentümer zunächst überzeugen.
Ein paar Leute haben ja gekauft, die müssen ja kaufen, bevor ich überhaupt beginne, um die Denkmalabschreibung zu bekommen. Und das war natürlich ein bisschen schwierig. Es war komplett zerfallen und ganz anders genutzt. Und für die war es ein bisschen schwerer, sich vorzustellen, wird das überhaupt schön? Wie soll das nachher aussehen? Wie groß wird das? Also man hat noch gar nichts gesehen. Und wer da nicht zwei- oder dreidimensional die Pläne gut erkennen kann, der tut sich schon ein bisschen schwer.
Jetzt sind aber alle hochzufrieden. Auch Pega Gasbani, die im alten Schlachthof ein Brautmodengeschäft betreibt.
Toll. Also der alte Schlachthof ist so das Schönste, was wir in Gießen haben. Wir sind ein bisschen extravaganter, ein bisschen spezieller und dafür war die Location einfach perfekt. Dass es diesen alten Charme noch hat, trotzdem irgendwie innen alles neu gemacht wurde und man hat noch so ein bisschen Geschichte, was man erzählen kann. Das hier war ja früher die alte Kühlhalle, das heißt, hier wurde das Fleisch gelagert und wenn man jetzt sieht, was wir heute hier verkaufen und was damals hier gelagert wurde, das ist schon besonders und eine schöne Geschichte.
Wenn sie aus ihrem Laden tritt, steht sie in einer großen offenen Halle, eingerahmt von historischen verklinkerten Mauern. Hier finden mehrmals im Jahr Veranstaltungen wie Modenschauen, Hochzeiten oder andere Feste statt. Und dann hat der Schlachthof noch ein Schmuckstück, den charakteristischen Uhrenturm, in dem eine Wohnung entstanden ist. Er gilt auch als eines der Wahrzeichen von Gießen. Dass die Neugestaltung des alten Schlachthofes nun mit 4.500 Euro ausgezeichnet wird, ist für Wolfgang Lust eine große Ehre, wie er sagt.
Die Stadt Gießen hat mich ja vorgeschlagen. Wir hatten ja schon den Denkmalschutzpreis von der Stadt Gießen bekommen. Und wenn man dann unter 30 oder 35 Bewerbern unter den Besten ist, ist das natürlich eine tolle Sache. Gerade für die, die hier als Eigentum das erworben haben. Das wertet das Gebäude insgesamt auf.
Und bestätigt, der alte Schlachthof ist ein Vorzeigeprojekt, so wie andere historische Gießener Industrieanlagen, die Wolfgang Lust schon umnutzte. Und er hat noch weitere Pläne.
Gerade bin ich beteiligt an der Sanierung in Wetzlar. Die Spielburg-Kaserne, da machen wir eine größere Sanierung. Und das nächste ganz große Projekt wird dann das Hofgut Schmitte in Biebertal. Ähnlich groß wie jetzt der alte Schlachthof. Das soll dann im nächsten Jahr richtig losgehen.
Nach der Sanierung ist vor der Sanierung. Klaus Pradella über den alten Schlachthof von Gießen, der gerade mit dem Hessischen Denkmalschutzpreis ausgezeichnet wurde. Auch in unserem Kulturtipp geht es um ein sehr altes Gebäude, ebenfalls am Wasser. Der Kulturtipp kommt vom Leiter des Deutschen Architekturmuseums Peter Katschola-Schmal. Er ruft dazu auf, den Sommer zu nutzen und an den Chiemsee zu fahren. Auf der Herreninsel steht das neue Schloss von König Ludwig II. Es ist ein Abbild des Schlosses von Versailles, aber es gibt nicht nur alte Steine zu bewundern, sondern auch moderne Kunst. Denn Herrenchiemsee beherbergt Ausstellungsräume der Münchner Pinakothek der Moderne. Und Peter Katschola-Schmal war beeindruckt.
HR Info. Kulturtipp.
Bis zum 3.10. noch zeigt die Pinakothek der Moderne eine Ausstellung namens Königsklasse, die sie jeden Sommer zeigen und dort ihre Hauptwerke aus München in diesen Räumen inszenieren. Zum Beispiel ist die Einrichtung eines Lichtraumes von Dan Flavin sehr eindrucksvoll oder ein Raum von Arnulf Reiner mit sakralen Bildern. Es ist auch Günter Förg, Onkawara, Katsu Shigaraga und Wolfgang Leib zu sehen, aber besonderen Spaß macht ein Raum nur mit den Fliegern von Hansjörg Georgi vom Frankfurter Atelier Goldstein. Also, wenn Sie schon immer ein Königsschloss sehen wollten, jetzt ist die Zeit im Restsommer bis zum 3.10. auf nach Bayern.
Der Leiter des Architekturmuseums Peter Kaczola-Schmal empfiehlt einen Besuch der Herreninsel im Chiemsee. Dort ist gerade die Königsklasse der Münchner Pinakothek der Moderne ausgestellt. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de und in der Audiothek. Mein Name ist Juliane Orth.